Pausengong, der Bildungspodcast der KIG Bayern.
Es ist wieder soweit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Pausengong. Wir befinden uns wie immer wieder im Studio des Michaelsbundes und haben heute einen ganz, ganz besonderen Gast. Denn Gewalt ist an den Schulen aktuell leider ein sehr dominantes Thema geworden. Deswegen freut es uns umso mehr, heute Michael Stahl, den man gern verwechselt, hier im Studio begrüßen zu dürfen, neben unserem geistlichen Beirat Rainer-Maria Schießler. Du bist Personenschützer, Kampfsportler, Wertevermittler, Konfliktmoderator und warst schon mal Bodyguard beim Papst, beim...
Da müssen wir ein bisschen was richtig stellen. Ja, also ich bin kein Personenschützer mehr, aber als Christ bin ich immer Personenschützer.
Du schützt alle.
Aber ich habe 2007 eine wundersame Versöhnung mit meinem Papa erleben dürfen und seitdem brauche ich das nicht mehr. Und ich war nicht Personenschützer beim Papst, sondern beim Papstbesuch. Ja.
Beim Papstbesuch.
Das heißt, 2006, als Papst Benedikt in Deutschland war, durfte ich die Schweizer Garde und die Polizei unterstützen.
Aber bei Dirk Nowitzki warst du?
Das war sehr lustig, ja. Das war ein Länderspiel, Deutschland gegen Türkei. Und ich bin ja nur 1,82 Meter und war mit den großen Jungs unterwegs. Man hat mich gar nicht gesehen in dieser Traube.
Wow, und Mohammed Ali auch?
Mohammed Ali zweimal, 2002 in Dresden-Riesa und 2005 in Berlin, ja. Tolles Erlebnis.
Wie ist das so, wenn man so Promis schützt?
Das sind ganz normale Menschen, die auch mal aufs Klo müssen, ja. Und ja, als kleiner Junge habe ich den Muhammad Ali schon ein bisschen angehimmelt. Ja. Mein Papa hat immer seine Boxkämpfe angeschaut. Ich bin Jahrgang 70, kann mich daran erinnern, als ich 4, 5, 6 Jahre alt war und habe die Kämpfe gesehen. Und ich hatte damals schon diesen Traum und ich war auch damals schon gläubig als kleiner Bub und habe mal gebetet, Muhammad Ali zu treffen. Ja. Und aber von einem Jungen, der so arm war und so weit weg von Ali, eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Aber Gott hat es gut gemeint und hat mir diese Freude gemacht, 27 Jahre später. War ein tolles Erlebnis.
Rainer, du bist da. Schön, sowas zu hören, oder?
Ja, ich bin hängen geblieben bei, warum du nicht mehr Personenschützer bist, wegen der wundersamen Versöhnung mit deinem Papa. Das kapiere ich nicht. Wo wusste ich, wie hängt das zusammen? Personenschützer ist doch ein ehrbarer Beruf.
Naja, also ich bin mit 3 Sätzen groß geworden. Du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts. Und da bist du ein getriebener Mensch. Ich bin jetzt 54 Jahre und merke, dass die Macht dieser Sätze noch nicht ganz weg ist. Ja. Und ich wollte es meinem Vater immer beweisen. Ja. Und als ich die Tür aufgetan hat, 93, 94, einen Sicherheitsdienst zu eröffnen und Personenschützer zu werden, da war das so ein verlockendes Angebot. Und ich habe dann auch noch Falco erlebt, 1996. Das war dann wie so eine Sucht. Und ich habe ab und zu mal die Saufkumpanen meines Vaters gefragt, was denkt mein Vater über mich? Und zu denen hat er gesagt, er ist stolz auf dich. Und dann habe ich gesagt, mir hat er es nie gesagt. Ja. Und als wir uns 2007 versöhnten auf unfassbare Art und Weise, da kam ein Frieden in mein Leben hinein. Und ich brauchte all diese Scheinwerfer nicht mehr und das ganze Zeugs da. Ich hatte auch einen Meistergrad in verschiedenen Kampfsportarten. Auch das, ich war nicht mehr der Getriebene. Ja. Ich meine, immer noch ein bisschen, es wird weniger. Ja, Gott liebt mein Herz gesund. Aber es kam ein Frieden in mein Leben rein und ich habe dann beschlossen, weniger zu machen und viel, viel mehr mit Menschen zusammen zu sein, die vielleicht so ähnlich aufgewachsen sind wie ich. Ja.
Aber weil halt Personenschutz in dem Fall eben auch bedeutet, dass es zu Gewalt kommen kann. Und das heißt, du wolltest einfach die Gewalt so weit wie möglich aussparen aus deinem Leben.
Genau, also ich habe die ersten 18 Jahre nur Gewalt, also das heißt nur Gewalt erlebt, aber Gewalt ist auch, wenn du kein einziges Mittagessen mit der Familie erlebst, wo nicht geschrien wird. Ja. Ja, also wurde immer geschrien. Ja. Mhm. Ja. Mein Vater war jeden Tag bei uns, sagt man, in der Wirtschaft, ja, von morgens bis mittags oder auch abends oder bis in die Nacht. Und früher, wenn mich die Leute immer fragten, was ist dein Vater vom Beruf, habe ich gesagt, Wirtschaftsprüfer, ja, war jeden Tag in der Wirtschaft. Ja, ja, und ich habe dann auch andere, ich wurde in der Schule gequält über Jahre hinweg, ich habe dann auch andere verletzt, wurde dann in Ganove, ich habe als kleiner Bub gestohlen wie ein Rabe. Mit 18 kurz obdachlos gewesen, aber immer so ein Getriebener gewesen und dann in die Welt des Kampfsports geflüchtet, in die Welt der Scheinwerfer, des Glitzers und des Glamours. Und aber ich war nicht glücklich.
Aber ich muss ja, um Personenschützer zu werden, nicht nur die Technik, sprich Kampfsport und so beherrschen, ich muss ja einen Lebenslauf mitbringen. War das dann nie nachteilig,
Das habe ich erfolgreich verheimlicht. Ja.
Ah, das geht.
Wenn man in Baden-Württemberg jemand fragt, wie geht's dir, dann sagt man, es passt schon.
Ja, ja, sagt man in Bayern, ja, aber es nicht stimmt. Gell?
Auch wenn es nicht stimmt. Ja, also ich hatte ja auch gute Beziehungen. Ja. Ich war dann von heute auf morgen in einer Welt unterwegs, Ja, wo, also bei Ali, da hätte es wahrscheinlich 20.000 bessere gegeben. Ja. Aber ich habe halt Kontakte gehabt und war dann da halt mit dabei.
Immer so eine schöne Geschichte kurz erzählen, dann können wir weitergehen im Thema. Ich habe die Barbara Meyer vor einigen Jahren damals in Venedig verheiratet. Und,
das da ist war Topmodel, oder?
Ja. Ich habe es von früher halt gekannt. Nicht, weil ich mit Topmodels früher unterwegs bin, sondern ich habe als Gast gehabt den Heiligen Geist beim Pfingstkalender und so. Und dann kam die Hochzeit, da waren wir da auf dieser Insel, wo das in Venedig, wo nur das Kempinski Hotel ist. Und einer der Gäste und Trauzeugen ist der Arnold Schwarzenegger. Und dann kam der mit seinen zwei Bodyguards und ich hab's gesehen, wie sie durch den Park da zum Haus hingegangen sind. Und dann bin ich hin zu ihm und dann haben wir uns begrüßt und so. Dann habe ich gesagt, ich habe jetzt eine große Bitte, darf ich mal 10 Meter neben Ihnen gehen? Er sagt, ja, warum? Dann sage ich, ich mag auch mal das Gefühl haben, wie das ist, wenn Bodyguards neben dir gehen.
Ja, aber es ist aber Stress pur, gell?
Ja, es hat mir nicht gefallen. Ich war froh, wie die 10 Meter vorbei waren.
Und Schwarzenegger ist ein gutes Beispiel. Kennen Sie seine Geschichte?
Nein, ja, nur, ich war halt Bodybuilder dann in Kalifornien.
Warum? Ja, schwerst verprügelt worden.
Echt?
Mit dem Gürtel von seinem Vater. Und ich schaue mir gerne so Dokus an, auch von Sylvester Stallone gibt es eine aktuelle Doku, Sly heißt die. Auch Sylvester Stallone wurde verprügelt. Woher diese Sehnsucht nach Aufmerksamkeit, nach Anerkennung, nach Liebe, nach Muskeln, ja? Und die beiden haben sich immer miteinander verglichen und beide haben unfassbare Gewalt zu Hause erfahren.
Ja. Ist mir neu, ja. Auch interessant.
Ja, sehr interessant.
Fast die Hälfte aller Lehrer berichten gerade auch von dieser häuslichen Problematik, die du da auch machst. Sie erzählen von körperlicher und physischer Gewalt unter Schülerinnen und Schülern. Das zeigt das Deutsche Schulbarometer 24, das am 24. April hier von der Robert-Bosch-Stiftung veröffentlicht wurde. Auch gesamtgesellschaftlich zeigt sich immer häufiger diese Gewaltbereitschaft und Gewaltausschreitung unter Extremismus in unserer Gesellschaft. Deckt sich das mit deiner Erfahrung? Was sind deine so die Hauptursachen von Gewalt unter Kindern und Jugendlichen?
Also ich bin ja kein Profi in dem Sinne, dass ich das studiert habe, sondern ich habe das ein Leben lang durch, ja, in der Beziehung mit meinem Vater, in meinem eigenen Leben. Ja. Und ich habe ja auch selber als Vater, ich habe einen Sohn mit 30 Jahren, ein Mädel mit 15 und bei meinem Sohn bin ich schuldig geworden an Liebe, die ich nie gebracht habe. Ja. Ich glaube, dass überall dort Gewalt entsteht, wo ein Mangel an Liebe ist. Ja. Und ich denke, solange noch Menschen aggressiv sind, das hört sich jetzt blöd an, denke, sind sie sich das noch wert, um auf sich aufmerksam zu machen. Ich glaube, viel schlimmer wird es manchmal, wenn Menschen still werden. Ja. Und was meiner Ansicht nach ist, ich glaube, Anfang der 90er haben wir so eine ganz hohe Scheidungsrate. Ja, das wisst ihr wahrscheinlich besser wie ich. Ja. Und mir hat mal jemand erzählt, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre sind die Tante-Emma-Läden wie am Fließband ausgestorben. Ja. Und im gleichen Atemzug ist die Zahl der Psychotherapeuten in die Höhe geschossen. Weil was passiert im Tante-Emma-Laden? Man redet miteinander. Ja. Man hat im Prinzip am Ladentisch Tischgemeinschaft. Ja. Und das ist etwas, was auch verloren gegangen ist in unserer Zeit, Tischgemeinschaft, dass man einmal am Tag mit der Familie am Tisch sitzt. Viele Ehen sind auseinandergegangen, wir haben keine Zeit mehr, wir gucken nur noch in den Computer rein, da wird geschossen, was weiß ich, was alles. Es sind viele Dinge, die da zusammenführen. Und vor ein paar Tagen war ich im Baumarkt bei uns in der Ecke und dann habe ich so einen Artikel gehabt und hat eine Frau gesagt, sie können hier an der Kasse bezahlen. Ja. Dann habe ich gesagt, wie anonym? Ja. Ja, an diesem Automaten da, sage ich, ohne Bedienung. Man bestellt bei McDonald's ohne Bedienung, man da. Dann hat die Frau gesagt, ja, das ist genau der Punkt. Ja. Sag ich, wir begegnen Menschen nicht mehr. Und dann geben wir einen Haufen Geld aus für Sozialkompetenztraining, hat sie gesagt. Ja. Sozialkompetenztraining ist, dass wir im Alltag mit der Familie und im Alltag den Menschen begegnen. Ja. Und ich glaube, das ist es. Wir brauchen wieder gesunde und wertvolle Begegnungen und auf Augenhöhe und dass Menschen sich in Liebe und Wertschätzung begegnen. Und wenn das fehlt, dann wird die Welt schreien vor Schmerz.
Kommunikation ist ja immer beides. Es ist ja ein Zuhören und ein theologischer Prozess, ein von mir aus Erwidern. Wenn ich mit Paaren rede, die in Beziehungskrisen stecken, dann höre ich immer denselben Satz, wir haben uns nichts mehr zu sagen. Mhm. Das ist das Gefährliche, nichts mehr zu sagen. Oder wenn jemand sagt, ich bin eigentlich wunschlos glücklich und es gibt nichts mehr, dann denke ich mir, du bist ein armer Mensch. Ja. Da ist keine Vision mehr da, kein Traum mehr, was man vielleicht erreichen möchte. Ich denke mir halt, was wir mit unseren Kindern und Jugendlichen feststellen, ist die Fähigkeit, im Dialog zu bleiben. Mhm. Ich lese also, dass sie Präventionsarbeit betreiben, dass du Präventionsarbeit betreibst.
Aber wir können schon bei du, also ich bin Michael, ja, wir müssen eh alle bei du.
Ich bin jetzt kurz abgeswitcht, aber dass du Präventionsarbeit betreibst, aber das ist ja eigentlich schon eine erste Warnstufe, dass sie diese Arbeit machen muss, weil eigentlich müsste das ja vom ganz normalen Prozess her das Kind gelernt haben.
Genau.
Dass ich nicht wie ein Wüterich um mich schlage, mich nicht im Supermarkt am Boden lege, weil ich Nutella haben will oder was, sondern dass ich im Dialog bin und dass, wenn mir Mami, Papi sagt, es ist so, dann... Ja, was ist Erziehung? Erziehung ist gewaltfrei, jemanden wohin zu bringen. Genau. Das ist eigentlich Erziehung. Ja. Also da muss man doch sagen, lange Rede, kurzer Sinn, dass die Erziehung nicht mehr klappt.
Da ja, es sind ja immer weniger da, die erziehen. Ja? Und wir stehen immer mehr unter Druck. Und Druck und Angst, das wissen Sie auch, das weißt du auch, das macht mit den Menschen was. Ja? Und ich glaube aber auch, steht auch in der Bibel drin, dass unerfüllte Sehnsucht, das, was das Herz nicht bekommt, dass es die Menschen krank macht. Ich habe es mir mal zur Aufgabe gemacht, viele Mädels und Jungs zu fragen, was sind deine tiefsten Sehnsüchte? Ja? Und wenn ich zum Beispiel Jungs zuhöre, ja, also faszinierend, ja, da sagt mir keiner PlayStation oder Xbox, ja, die sagen, ich möchte mit meinem Papa ein Baumhaus bauen, ich möchte zum Klettern gehen, ich möchte einen Fußball spielen, ich möchte einen Drachen steigen lassen. Udo Jürgens hat das auch mal besungen, ich möchte nur mit dir einen Drachen bauen, ja. Und ich glaube, wenn wir unseren Kindern auf dieser Sehnsuchtsebene begegnen, jetzt kommt was ganz, ganz Wertvolles meiner Ansicht nach, und wir erzählen von unseren Niederlagen, nicht immer von unseren Erfolgen, die interessieren doch fast niemanden. Aber wenn du mal, ich habe mit 10, 11 Jahren gestohlen, ja, wenn ich heute zu Jugendlichen gehe und sage, du mal mit 10, 11, ich habe geglaubt, meine eigene Mama bestohlen. Wenn die was ausfressen, die kommen zu mir. Ja. Aber auf dieser Sehnsuchtsebene, wenn du den Drachen steigen lässt und du erzählst etwas von dir, die kommen von ganz alleine. Die kommen irgendwann mal von ganz alleine. Ich glaube, Karl Valentin soll es gesagt haben, Erziehung ist völlig zwecklos. Die Kinder machen uns eh alles nach. Ja. Also, und da vielleicht noch ein Gedanke. Ich war vor 2, 3 Jahren in einer Schule, und da war ein 17-jähriger afghanischer Flüchtlingsjunge. Vor dem hat man mich gewarnt. Das sind mir immer die Liebsten, ja, vor denen ich gewarnt werde. Ja. Das ist so meine Welt irgendwie. Und ich hatte eine tolle Zeit mit den Leuten. Und dann war ich fertig und gehe raus an mein Auto. Da kommt dieser Junge und steht an meinem Kofferraum und weint. Ich sage, warum weinst du? Dann sagt er, Micha, sie bringen uns bei, wie man liest, wie man rechnet, wie man schreibt, wie man mit Niederlagen umgeht. Und dass wir Männer weinen dürfen. Das bringen sie uns nicht bei. Mhm. Und das habe ich so für mich so mitgenommen. Also ich habe kein Problem mehr, über meine Abgründe und Niederlagen zu sprechen. Und auch keine Angst mehr, über Ängste zu sprechen. Ich glaube, wenn ich das den anderen vorlebe, dann kommt das vielleicht ein Stück weit zurück. Und Dinge, die wir aussprechen, die beginnen zu heilen.
So ist es. So ist es. Dinge, die wir aussprechen, das müssen wahrscheinlich auch Lehrer aussprechen in der Schule und da mehr geschult werden. Was können denn jetzt Schüler oder Lehrer tun, um diesen respektvollen Umgang miteinander eben zu fördern, was du gerade sagst, dass man ehrlich miteinander umgeht? Ich sage immer, der Religionsunterricht ist genau der Unterricht, wo man sowas tun kann.
Ich war vor ein paar Jahren in Ostdeutschland in einer Schule drin und habe da so eine Lehrerfortbildung halten dürfen. Ich finde das immer spannend, weil früher, wenn ich immer ins Sekretariat musste oder ins Lehrerzimmer, also ich habe noch Prügelstrafe bekommen. Also wenn ich heute noch vor dem Lehrerzimmer stehe, da habe ich immer noch so ein bisschen schwere Beine. Gell? Ja, und ich habe dann vor der versammelten Mannschaft so einen Teil meiner Geschichte erzählt und habe auch erzählt von meinen Ängsten und Kämpfen. Dann fängt eine Lehrerin an zu weinen und sagt, jetzt ist es raus, sagt, jetzt gebe ich das zu. Ich gehe jeden Tag mit Magenschmerzen hier. Das war mal meine Erfüllung, hat sie gesagt. Aber wie sich das in den Jahren verändert hat, ich habe Magenschmerzen, ich habe Angstzustände, wenn ich hier in die Schule reinkomme. Und als sie das ausgesprochen hat, war so eine Stille da. Und dann steht der Nächste auf und sagt, du, Annemarie, du bist nicht allein. Mir geht's genauso. Ja. Und ich glaube, dass, wenn man offen und ehrlich zueinander ist, dann kann etwas Neues entstehen. Ja. Und ich glaube, das ist so der Anfang, dass wir ehrlich zueinander sind. Die Wahrheit macht uns ja frei. Ja. Und ich denke, das wäre ein guter Anfang, ja, dass wir ehrlich zueinander sind und dann mal gucken, wohin die Reise hingeht.
Ich weiß nicht, ob der Paulus ein Psychotherapeut war, aber jeder Psychotherapeut wird ihm zustimmen. Im Epheserbrief hat er einen tollen Satz, und da lautet es: Lasst nicht die Sonne über eurem Zorn untergehen. Was meint er damit? Ich bin der Meinung, halt leidet ja jeder Zweite in Schlaflosigkeit und Einschlafproblemen. Das hat psychische Probleme, nicht unbedingt organische. Alles, was wir unaufgearbeitet in uns rumschleppen, Unversöhnlichkeit, Neid, Hass, Hass ist die letzte Stufe vielleicht schon, immer dieses Gefühl, zu wenig zu bekommen, hinten runterzufallen und so weiter, das raubt mir einen Schlaf. Das heißt also, da kann ich nicht in Schlaf hineinsinken, sondern die Sonne geht über meinem Zorn, über das, was in mir arbeitet. Und das heißt, ich muss das zuerst einmal wegarbeiten, damit ich auch körperlich entspannen kann. Bei uns in der Kirche gibt es ja dieses letzte Gebet am Abend, die Komplette, der Priester stellvertretend für seine Gemeinde betet, wo er dieses Nunc Dimittis spricht vom greisen Simeon. Nun lässt der Herr deinen Knecht, wie du gesagt hast, den Frieden scheiden. Bei diesem Gebet, ganz bevor er ins Bett geht, ganz am Abend, ganz spät am Abend, geht es nur darum, sozusagen psychotherapeutisch mit allem abzuschließen, was diesen Tag an Belastung da war, an Unaufgearbeiteten da war, damit es draußen bleiben kann und du wenigstens ein paar Stunden kopffrei irgendwie schlafen kannst. Das ist für mich, wenn ich so sagen darf, die wichtigste Präventionsarbeit, die ich vor allem selber betreiben kann. Und ich kann immer nur erwerben, dass das nicht ich alleine, sondern dass das in Familien, dass das bei Ehepaaren, dass das in Gruppen, in Klassen, in Gemeinschaften gemacht wird. Mhm. Was ich jetzt fragen will, ist, ja, nochmal, Präventionsarbeit ist die eine Säule, die du machst, und Selbstverteidigungskurs. Ja, ja. Das heißt, du bringst Jugendlichen bei, wie sie sich im Fall eines Falles wehren können.
Sie nicht kämpfen müssen. Ja. Also erstmal hat mich der Bibelvers gerade eben sehr berührt, weil meine Oma Elisabetha, Jahrgang 1909, die hat es mir immer und immer wieder gesagt, du darfst nie im Streit ins Bett gehen. Das heißt, du weißt nie, was morgen ist. Das berührt mich total, aber Gänsehaut hier am ganzen Leib. Ich versuche den Leuten beizubringen, erstmal, wo Gewalt entsteht, ja. Und man kann Gewalt auch erkennen. Also, wenn jemand, du wirst meistens, es gibt die vier A's, ja. Du wirst ausgesucht, dann annähern, dann anquatschen, dann anfassen, ja. Auf dieser Kette kannst du etwas tun, in dieser Reihenfolge, ja. Und wenn du weißt, dass du wertvoll bist, das ist die beste Präventionsarbeit, ja. Ich bin wertvoll, ja. Wie laufe ich, gehe ich mit erhobenem Haupt durch die Straßen, bin ich auch konzentriert, schaue nicht die ganze Zeit ins Handy rein. Wie begegne ich dem anderen, kann ich noch die Flucht ergreifen. Menschen, die Gewalt ausüben, die geben Zeichen von sich, sie fassen sich kurz an die Nase, meistens, wenn sie unter innerem Druck steht. Beim Fußballspieler sieht man das ganz oft, der steht unter Druck, wenn er verloren hat. Was gibt er den Medien preis? Ja? Er muss aufpassen, dass er die Fans, den Verein nicht verärgert, keine Ahnung. Dann fassen die sich sehr oft an die Nase während im Interview oder sie fahren sich durchs Haar durch. Das ist für uns ein Zeichen von inneren Konflikten. Und all diese Dinge, die zeigen wir auf und dann geben wir den Leuten noch eine Möglichkeit, dass sie gesund ihre Aggression loswerden können. Also wenn Eltern zu mir kommen und sagen, mein Kind ist aggressiv, dann sage ich meistens Halleluja, schön. Ja. Dein Kind gibt dir ein Zeichen, es ist noch wert, aber jetzt wollen wir doch diese Aggression in eine gute Bahn lenken. Ja. Also mit Sport, mit Reden, ja, Dampf rauslassen. Und das sind die Dinge, die wir beibringen. Und wenn das letzte aller Mittel, das ist dann die aktive Selbstbehauptung. Aber das ist, wie gesagt, das allerletzte, was ich den Leuten beibringe. Ja. Jeder vermiedene Kampf ist ein gewonnener Kampf.
Boom. Jeder vermiedene Kampf ist ein gewonnener Kampf. Ich habe mir mal gelernt, weglaufen.
Aber du kannst nicht immer weglaufen. Ja? Also wenn ich mit der Johanna, mit der Dame, die hier im Studio sitzt, jetzt unterwegs bin und mit irgendjemand von euch und du bist in Gefahr, ich kann dir versprechen, dass ja auch der Name Gottes, Yahweh, ich bin für dich da, dann bin ich auch für dich da. Ich renne nicht weg. Ja? Dann bleibe ich schon da. Ja? Und ich würde dich verteidigen mit allem, was ich habe. Ja? Wer dem Schwachen beisteht, der ehrt Gott. Ja? Steht in der Bibel drin. Also da wird er nicht weglaufen. Ja? Habe ich übrigens noch nie zugeschlagen. Ja? Mhm. Einmal in der ersten Klasse. Mhm. Harald hieß er. Ja? Ja. Und dann nie 15 Jahre Sicherheitsdienst, kein einziges Mal zugeschlagen. Ja?
Aber sind heute nur selber verteidigt oder einen anderen geschützt?
Ich habe hab die Leute kontrolliert. Ja? Das heißt, manchmal habe ich sie stehen lassen, manchmal habe ich sie einfach nur ganz doll in den Arm genommen. Ich habe schon mal 20 Kilo mehr gehabt. Manchmal habe ich einen Arm verdreht oder einen Nasenhebel gemacht oder Nervendruckpressen. Eigentlich wusste ich immer, jeder Mensch, der Gewalt ausübt, den hat man schon wehgetan. Ja? Und ich habe nie zugeschlagen, ja? Nie.
Ein Fallbeispiel, das Mädchen ist 14 Jahre alt, nächstes Jahr wird es gefirmt. Kind hat die Geburt, ich habe schon getauft und so. Jetzt ist echter glänzender Zähne, ja. Furchtbar. Bin ich froh, dass die Zeit hinter mir ist. Und es geht nur noch um Schminke und gut aussehen und so weiter und so fort. Und dann hat sie gesagt, so richtig fortgehen geht noch nicht, aber man treibt es halt mit der Freundin rum und so weiter. Aber sie hat gesagt, ich habe immer ein Messer dabei. Also spinnst du? Nein, ich habe mir, ja, was hat sie für ein Messer? Ja, Taschenmesser. Sag ich, ja, bis du das aufgeklappt hast, sag ich, denke, ist der Kampf zu Ende. Weil ich gesagt habe, was heißt vom Pfefferspray oder was, irgendwas ist ja vielleicht wirklich hilfreich. Was würdest du dem Mädchen sagen? Was
soll sie also tun? Auf jeden Fall mal das Messer weg. Jede Waffe, die du hast, kann gegen dich verwendet werden. Und dann muss ich den Leuten sagen, mit dem Pfefferspray zu arbeiten, ist nicht einfach. Ja? Ja, also die meisten Frauen haben ja in der Tiefe ihrer Handtasche noch mehr verborgen als ein Pfefferspray. Ja, da ist noch viele andere Sachen. Da kommt das Deo raus, dann kommt das Dol-Mundspray raus und was weiß ich, was alles. Und dann musst du natürlich aber auch, und dann kommt es immer drauf an, habe ich einen gezielten Strahl oder einen Sprühstrahl. Ja? Und du kannst immer etwas abbekommen. Also ich kann von diesen Dingen nur abraten.
Ja. Was rate ich jetzt dem Mädchen?
Es kommt darauf an, also Gott hat uns ja auch einen Verstand gegeben. Ja? Wo treibe ich mich rum? Mit wem treibe ich mich rum? Ja? Man kann Fahrgemeinschaften machen, Gehgemeinschaften machen. Und wenn es dann wirklich drauf ankommt, dann nimm lieber einen Alltagsgegenstand als Waffe. Ein Autoschlüssel kann eine unfassbare Waffe sein. Ein Regenschirm, eine zusammengerollte Zeitung. Ja? Die sind nicht als Waffen erkennbar und sind sehr, sehr effektive Waffen. Also sehr effektiv, ja, wenn man damit umgehen kann. Ja, und das sind die Dinge, die wir empfehlen. Ja, aber auf jeden Fall kein Messer. Sehr gefährlich.
Lieber Rainer, es gibt mittlerweile auch geführtes Weggehen. Ich habe es gestern gelernt, der Nachbar hat es mir erzählt. Man kann geführt nach Barcelona fahren, da wird man pünktlich um 12 nach Hause gebracht, was es nicht heute alles gibt.
Okay.
Heute gibt es aber auch iPhones und du hast es vorhin gesagt, Michael, die Leute sind einsam am Handy, werden auch online gemobbt. Was kann man denen mitgeben, die ja nach Aufmerksamkeit schreien auf Instagram und dann gemobbt werden? Gibt es da auch Hilfe von dir, wo du sagst, das kann man denen mitgeben?
Ja, da muss ich mir selber helfen. Ich schaue selber sehr viel ins Handy rein. Gell? Ertappe mich da immer wieder dabei. Also für mich ist immer so, also ich bin zum Beispiel, ich gehe sehr auf den Wald, ja. Und ich genieße die Natur. Ich frage mich immer, welche Sehnsucht steckt eigentlich wirklich dahinter. Ja? Es sind diese drei Dinge. Also ich habe einen Freund, der war Europameister im Schwergewichtsboxen, der auch mit Jugendlichen arbeitet. Und für uns war irgendwo so die Erkenntnis, es geht um Aufmerksamkeit, es geht um Anerkennung und es geht um Liebe. Ja? Und in der Bibel steht aber drin, du bist ein Gott, der mich sieht. Wir wollen gesehen werden. Ja? Wir machen bestimmt heute ein Foto und posten es irgendwo. Ja? Wir wollen gesehen werden. Ja? Aber letztendlich das, was wir eigentlich suchen, aus meiner Sicht, das kann uns nur Gott geben, das kann uns nur Jesus sehen, der sagt, ich sehe dich so, wie du wirklich bist. Ja. Und wenn wir es wieder schaffen, unsere Kinder im Glauben zu erziehen, ja, und dass sie wissen, dass sie ihren Wert aus der Liebe Gottes herausschöpfen und dann uns die Erkenntnis kommt, wie es, glaube ich, in Jesaja 43 drinsteht, wo Gott sagt, du bist kostbar und wertvoll, weil ich dich liebe. Ja. Das heißt, keine Schminke, keine Klamotten, kein Titel, ja, kann dir das geben, wonach dein Herz wirklich schreit. Ja. Und das habe ich halt in der Welt der Prominenten und Reichen sehr oft erlebt. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und mein Haus und mein Erfolg und da das, das. Aber ich habe sie auch manchmal erlebt, wenn die Kameras aus waren, wenn sie auf meinem Autositz saßen oder an der Hotelbar betrunken oder zugekokst, dass das alles ihre Sehnsucht nicht gestillt hat. Es geht also um die Sehnsucht zu erkennen und den kennen und lieben zu lernen, der diese Sehnsucht in unser Herz gelegt hat und der sie stillen kann. Das ist so mein Rat. Und die einfachen Dinge im Leben wieder tun, vielleicht auch wieder eine einfache Sprache haben. Ja? Ich weiß nicht, wie ihr so drauf seid. Ja? Also heute wird ja ein Fußballspieler, der spielt ja nicht beim Fußball, performt. Ja? Wenn ich früher heimgekommen bin, hat die Oma nicht gefragt, wie habt ihr heute performt, sondern wie habt ihr gekickt. Ja? Wenn ich mit Sterbenden zusammen bin, um was geht's da? Es geht um Liebe. Ich hab dich lieb. Es geht um Liebe, die sie nie gelebt haben. Dinge, die sie nie getan haben. Und die haben immer eine einfache Sprache. Und ich glaube, wenn wir wieder eine einfache Sprache haben, ich hab dich lieb, ja, ja, du bist ein cooler Typ, habe ich dir gesagt, ja, das, ich weiß nicht, wie ich es umschreiben soll, ja, dich finde ich auch super, ja, wir kennen uns nicht, ja, die Johanna finde ich super nett, ja, den Markus kenne ich schon ein paar Jahre, so ein feiner Kerl, ja, ich weiß nicht, ob wir immer so geschwollen reden müssen, ja, und das merke ich halt, wenn ich mit Obdachlosen oder Drogensüchtigen oder vorgestern wie im Gefängnis, wir haben eine einfache Sprache und ich glaube, die Welt hat auch Sehnsucht nach dem Einfachen wieder. Und ich glaube, Jesus hat es gesagt, ich danke dir, Vater, dass du es den Klugen und Weisen verborgen hältst und es denen offenbarst, die einfach und bescheiden sind.
Ja, das mutet mir sehr angenehm an, wenn jemand seine Arbeit gerade auf dem Gebiet mit seiner persönlichen Glaubensstellung so offenbart und verbindet. Aber es ist ja so, dass nicht jeder da ein Rezept dafür hat, der sagt, Mensch, jetzt fang dir wieder mit seinem Jesus und so weiter, da ist es mehr praktisch und so weiter. Wie reagieren denn die, wenn du da mit deiner Glaubensbegründung kommst für das, was du
tust? Das mache ich draußen nicht. Das mache ich in staatlichen Einrichtungen oder so wie vorgestern im Gefängnis mache ich das nicht.
Nicht?
Gar nicht, ja.
Weil das konnte dann sein, dass die dann...
Nee, da geht der Rollladen runter. Hoch, der Rollladen da geht der Rollladen runter. Als ich mich 2007 mit meinem Papa versöhnt habe, dann wollte ich dieses Geschenk, was Jesus mit mir getan hat, ich glaube, ich habe erst in 2-3 Jahren in jedem Satz Jesus gesagt, ja. Und dann habe ich gemerkt, das wollen die Leute nicht hören.
Ja, das kann Agro machen.
Ja, genau, da vertreibst du die Leute.
wenn ich vor allem mit Freikirchlern und so weiter unterwegs bin, dann sage ich, jetzt einmal, lass meinen lieben Jesus raus, der hat jetzt Urlaub. Reden wir einfach mal unter uns. Gell?
Ja, Urlaub hat er zwar nie, er ist immer da, aber das treibt die Leute weg, sage ich den Leuten. Ja. Und es ist dein Leben. Ja. Also ich glaube, ich weiß nicht, wo es drinsteht in der Bibel, unser Leben soll ein Liebesbrief sein von Gott. Ja. Ein offener, geschriebener Brief an die Menschen. Ja. Und ich spreche sehr gerne über Feindesliebe. Ja. Ich habe vorhin ganz kurz erwähnt, dass meine Frau da einen schweren Autounfall gehabt. Ja. Und wir haben dem Unfallverursacher vergeben, obwohl ihn jemand getötet hat. Ja. Und da kommen die Leute schon her und sagen, du, warum konntet ihr dem vergeben? Oder mein Vater, der ein Tyrann war, ein Choleriker, ein Räuber, der im Gefängnis war, der mir Fürchterliches angetan hat. Warum hast du den vergeben? Ich habe ihn sogar um Vergebung gebeten für meine Sachen. Und da fragen die Leute, wieso machst du sowas?
Ja, weil das alternativlos ist, ist meine Antwort. Ja. Es gibt ja nichts anderes, was das...
Aber dann kann ich meinen Glauben bezeugen.
Könnte, ja. Und dann... Ich habe eine andere Frage. Ich habe jetzt so Grundschulkinder von mir. Ich will das denen beibringen, dass Gewalt nie eine Lösung ist, Gewaltprävention und so weiter. Auf der anderen Seite, diese Kinder kriegen ja, gerade mit den modernen Medien heute, ganz gefühlt nah mit, wie es heute in der Welt draußen läuft. Wir sind nicht in der Lage, seit 2 Jahren einen Krieg zu stoppen. Für diese Kinder ist ja das völlig normal, wie die scheinbar Erwachsenen miteinander umgehen. Das Reden, wir reden von Fake News, es wird gelogen, dass sich die Balken biegen. Jeder macht, was er will. Es geht nur um den eigenen Stuhl, den man retten will. Das kriegen die ja alle mit. Es ist nicht ein Kampf gegen Windmühlen, dass wir versuchen, diese Kinder zu gewaltfreien Wesen zu erziehen, und daraus ist die Gewalt institutionalisiert, politisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich. Gell? Ja. High and Fire ist ja,
ist mein ja großes Thema.
Was gewalttätig ist. Dass der Mensch gewürdigt wird. Du hast gesagt, ganz wichtig ist die eigene Wertschätzung. Mein Vater immer zu uns da gesagt, nie vergessen, du bist wer. Das ist der Grundsatz von allem. Für alles, was du tust. Du bist auch wer. Und niemand kann dir dein Wer sein und deine Existenz absprechen. Müssen wir nicht den Hebel ganz woanders aussetzen? Man sagt, da draußen doch die sogenannten Vorbilder, die Mächtigen in allen Institutionen dieser Welt.
Aber wir können die Welt nicht ändern, aber ich kann die Welt um mich herum verändern. Das kann ich machen. Du kannst keinen Menschen verändern. Damit treibst du den anderen weg und du gehst selber kaputt dabei. Ich kann eine Entscheidung treffen, sie zu lieben. Als ich vorgestern im Gefängnis war, da bin ich mit einer Entscheidung reingegangen, sie lieb zu haben. Ich weiß, es hört sich für manche Leute verrückt an, aber ich bin in diesem Prozess seit 17 Jahren drin, das zu verstehen lernen, was Liebe überhaupt bedeutet, dass es nicht immer ein Gefühl ist, sondern eine Entscheidung. Ja. Und immer wenn ich, oder sehr oft, wenn ich mit Sozialarbeitern und Pädagogen zusammenkomme und die mir erzählen, was die Corona-Krise mit ihren Verordnungen, was das mit den Kindern gemacht hat. Ja. Also wir müssen uns ja vorstellen, ein Kind mit 10 Jahren, das ein Jahr lang Lockdown erlebt hat, das waren 10% seines Lebens. Ja. Also ich gehe auf die 60 zu, das wären jetzt über 5 Jahre in meinem Leben. Ja. Das macht was mit den Kindern. Ja. Und dann geht es ja weiter. Die Corona war beendet, sage ich mal. Ja. Und in demselben Abendzug begann der Ukraine-Krieg. Ja. Und dann hast du von morgens bis abends ohne Bewertung jetzt Klimawandel. Ja. Und dann hast du Nahostkonflikte und was weiß ich was alles. Das macht doch mit den Menschen was, ja.
So ist es.
So. Und das hinterlässt Spuren, ja. Und wir müssen da einfach ehrlich sein. Es ist genauso mit Eltern sich trennen, ja. Manchmal sagen die Väter, ja, andere Eltern trennen sich auch. Ich sage, ja, aber das ist der Super-GAU für das Leben deines Kindes. Und das macht was. Und dein Kind darf schreien, es darf weinen, es darf klagen, es darf um sich werfen, ja. Das ist normal, ja. Und nur weil es andere auch erleben, muss es ja nicht gleich sein wie bei deinem Kind. Also was mir ganz wichtig ist, Kinder toben zu lassen. Ja? Und ich bringe ihnen wieder bei, dass man verlieren darf. Also meine Tochter zum Beispiel hat einen Schulabschluss gehabt. Ich habe zu ihr gesagt, weil viele Menschen sich nur noch über Leistung orientieren, ja, oder ihren Wert holen. Sage ich, Schatz, du kannst in jedem Fach eine 6 reinbringen. Ist völlig in Ordnung. Aber du musst mir eins versprechen, du gibst dein Bestes. Du gibst dein Bestes, ja. Und wenn wir heute mit Kindern zusammen bin, wir lassen die spielen, und wenn die mit Niederlagen nicht zurechtkommen, dann erzähle ich denen, dass ich mit 9 Jahren mein erstes Fußballspiel verloren habe. Das ging 60 Minuten, das haben wir 32-0 verloren. Ja. Ja, also 28 Minuten kein Gegentor. Ja. Ja, du darfst verlieren, aber es hat nichts mit deinem Wert zu tun. Und dann bringen wir den Kindern noch bei, du darfst auch kämpfen, ja, aber ohne Tritte, ohne Schläge. So haben wir früher auch gemacht. Ich meine, du bist ein bisschen älter wie ich wahrscheinlich. Ja. Aber nicht
pfui.
Nicht pfui. Aber wir haben raufen dürfen. Ja. Und es gibt auch in manchen Schulen das Schulfach Raufen, gesundes Raufen. Und das finde ich toll. Da ist eine Energie da, die muss irgendwo hin. Und aber auch wieder zu registrieren. Jetzt bin ich im Schwitzkasten drin. Das wissen die meisten Jungs gar nicht mehr, was das ist. Ja. Jetzt bin ich da drin, mal Stopp zu sagen, mir ist zu viel. Oder wenn der andere Stopp sagt, selber drauf zu hören, zu achten, oh, jetzt ist es zu viel, jetzt muss ich aufhören. Wenn wir das den Kindern nehmen, dann ist das keine Grenze mehr da. Dann, was ist zu viel? Heute liegt einer am Boden und die treten noch zu zweit, zu dritt rein. Das, in der Bibel steht auch, sag nicht, früher war alles besser, nur die Narren tun das. Ja? Also ich sage nicht, dass früher alles besser war. Aber wir haben anders miteinander gestritten. Ja,
Ringen ist olympische Disziplin.
Ringen. Ich liebe Ringen. Ja.
Oder nehmen wir die Wirtschaftsschlägereien. Ja. Ich muss mal sagen, früher gab es einen eigenen Krug, den Käferlor. Und der ist aus einem Tonmaterial gemacht worden, weil den hast du im
der anderen einen Schädel durchschlagen.
Und der hat keine Verletzungen gehabt, weil der nur aus Ton war. Das ist der Käferlor. Muss man alles wissen. Ja. Also früher waren die auch nicht samt in der
Vielleicht können wir da mal eine Veranstaltung organisieren. Ja.
Zum Krüger durchschlagen. Ja. Muss das nicht sein. Gell. Darf ich noch fragen, wenn du ins Gefängnis gehst, da wirst du dann gerufen, dass du mit bestimmten Insassen die zusammensetzt oder gehst du da einfach nach und klopfst an die Tür und sagst, hier kommt der Zimmerservice?
Also ich werde eingeladen. Also ich habe mich noch nie irgendwo eingeladen. Das Ganze hat vor 31 Jahren begonnen, dass ich irgendwann mal in der Schule gefragt wurde, ob ich Selbstbehauptung unterrichten möchte. Dann hat der Rektor mich gefragt, ob ich meinen Elternabend, wobei ich immer nicht weiß, was ich von 1993 bis 2007 eigentlich unterrichtet habe, weil ich war ja selber kaputt. Ja. Da ging es nur um Erfolg, um Kämpfen und was weiß ich was alles. Und seit 2007, 2008 darf ich über mein Herz sprechen und das ist was ganz anderes. Aber ich werde gefragt, also ich habe mich noch nie angeboten, noch nie. Mhm. Ja. Gott wird schon wissen, wo er mich hinschickt. Ja.
So haben wir dich auch heute anfragen dürfen. Ganz spannend. Wir haben dich gefragt, du hast nicht angeboten. Das ist schon spannend. Ja. Du hast gerade über Wettkampf gesprochen. Heute haben wir ja Sportfest damit mitbekommen, haben wir keine Wettkampfsituation nicht mehr. Ich habe jetzt gelernt, in den Sommerferien wurden auch Wettkämpfe des Schwimmens gemacht. Alle Kinder haben eine Medaille bekommen und die Eltern dürften danach anonymisiert die eine Zeit ihres Kindes im Internet anschauen. Ich finde das gefährlich. Die sollen irgendwie auf die Wirtschaft vorbereitet werden, auf eine Wettbewerbssituation, ein Bewerbungsgespräch. Und ich weiß ja als Eltern dann auch nicht, ist der jetzt besser gewesen, schlechter gewesen, ist der gut, ist der schlecht, wie kann ich mein Kind einordnen? Ich
finde das Stichwort Bundesjugendspiele.
Ja, das ist mein großes Stichwort.
Ich habe es geliebt. Ich kann überhaupt nicht verstehen, warum es das nicht mehr geben soll.
Ich habe es geliebt.
Es waren zwei freie Tage. Ja. Das Ergebnis war doch mehr Jacke wie Hose. Ich wollte die Urkunde, die Leber ohne der Urkunde, aber zwei Tage nicht
in die Schule gehen. Ich wollte die Urkunde haben.
Man muss einmal ein bisschen um die Ecke denken. Aber das ist schon alles so Spaß befreit.
Ja, also Bundesjugendspiele war mein Highlight, gell? Weil da wurde ich nicht gemobbt, weil ich konnte gut rennen, weil ich musste oft abhauen. Ja? Ballweitwurf war ich auch gut, weil wir haben uns manchmal mit Steinen beworfen, ja, da war ich auch gut. Und manchmal als Kinder sind wir im Bach rübergehupft, ja, von einem Ufer zum anderen. Also Weitsprung konnte ich auch. Gell? Und ich hatte noch einen Lehrer, der war Weltmeister im 3000 Meter Hindernislauf. Gell? Ich habe Bundesjugendspiele geliebt, aber heute habe ich irgendwie Angst, dass jemand benachteiligt wird, dass jemand verliert. Aber das ist das Leben. Und wenn die Kinder dann irgendwann mal, die haben ja jetzt schon Probleme zum Verlieren, die ticken ja aus. Ich erlebe das so oft. Aber was passiert, wenn die größer werden im Arbeitsleben und sie verlieren, sie erleiden eine Niederlage, ja? Sie werden degradiert. Ja, die drehen ja durch. Obwohl, das drehen ja immer mehr durch. Vielleicht ist das auch ein Grund, ja? Also, Verlieren aus meiner Sicht gehört zum Leben dazu. Und wir Erwachsenen, ja, sollten vielleicht unseren Kindern immer wieder mal erklären, dass Verlieren völlig in Ordnung ist. Muss ich ganz kurz dran denken. Ich habe mal einen Rektor von der Schule kennengelernt und der hat mir erzählt, dass er eine 8. Klasse hat und er kommt an die Schüler nicht ran oder er kam nicht an sie ran, ja. Und eines Tages hat er ein Zeugnis genommen, ja, ein sehr miserables Zeugnis, ja, und hat den Namen durchgestrichen, hat es 30 Mal kopiert und hat es den Schülern weitergegeben. Dann hat er sie gefragt, was haltet ihr von diesem Typen? Dann hat er gesagt, das ist ein Versager, ja, Pfeife, Lappen, ja. Und dann hat er gesagt, das ist mein Zeugnis. Und dann war Stille in der Klasse. Und ab diesem Tag hatte er sie. Nicht mit seinen Erfolgen, sondern guck mal, ich habe auch verloren. Ja. Aber ich denke, dass Gott aus unseren Niederlagen, aus dem Scheitern unseres Lebens, aus meinem Versagen, was ich durch habe, ja, und auch das, was man mir angetan hat, das ist halt meine Stärke. Ich möchte gar nicht immer so viel über Personenschutz reden. Und nee, wie habe ich mich gefühlt, als ich gemobbt wurde? Wie habe ich mich gefühlt, wenn der Vater besoffen heimkam? Wie habe ich mich gefühlt, bis zum 15. Lebensjahr im Schlafzimmer der Eltern zu schlafen? Wie fühlt sich ein Obdachloser? Wie fühlt sich ein Vater, der keine Zeit hat für seine Frau und für sein Kind? Wie fühlst du dich, wenn deine Familie einen schweren Autounfall hat und sie kämpfen im Leben? Wie fühlst du dich, wenn du einen Herzinfarkt hast und du liegst nackig da und weißt nicht, ob es weitergeht? Und ich glaube, da begegnen wir den Menschen auf einer ganz anderen Ebene und vielleicht auf einer verletzlichen Ebene, aber das ist so kostbar und so wertvoll und ich glaube, das ist so für mich meine Erkenntnis.
Die Rückschläge sind die schönsten Momente, die bereiten einen einfach nur auf schönere Momente vor.
Ja, vielen Dank. Ja. Also mir hat mal ein Freund gesagt, der war Einsatzleiter beim SEK in Frankfurt, die Katastrophen unseres Lebens, die schulen unseren Charakter. Und ich bete dann manchmal, wenn man sagt, Gott, kann das auch mal eine andere Charakterschule, ja, und mit viel mehr Spaß, ja, mit angenehmen Dingen. Und das sind wir noch im Verhandeln, jeden Tag.
Ja, ja, mir hat mal jemand gesagt, Rückschläge sind keine Schläge, sondern nur Möglichkeiten, neuen Anlauf zu nehmen. Und das ist wirklich so. Ich sehe das immer positiv. Man kann im Leben nur lernen oder gewinnen.
Ja, das. Aber in der Situation drin ist es halt
bitter.
Grausam.
Aber sagen wir jetzt im Schulalltag, wir haben ja Zuhörer, die im Schuldienst sind, dann habe ich, sagen wir, sehr wilde Klasse, gibt es ja Armei, das kann eine schöne Grundschule sein, ist nicht immer erst in der verschrienen Hauptschule, kann ein Gymnasium sein. Und jetzt wird der Herr Stahl angefragt, vielleicht einmal zu Hilfe zu kommen, mit der Klasse zu reden und diese, ja, Präventionsarbeit im Sinne einer Selbstdisziplinierung mal zu betreiben. Gibt es für Herrn Stahl aussichtslose Fälle? Traust du dir das überall zu? Glaubst du wirklich, dass du überall diese Jugendlichen erreichst?
Ich traue mir das gar nicht zu. Jesus hat gesagt, wer in mir ist und ich nehme, der bringt große Frucht.
Ja, aber ohne das ist ja von der klassischen gar nicht sagen.
Also nein, nein, du hast ja mich gefragt. Ja, meine Einstellung, sich der Michael Stahl das zutraut. Ja. Der Michael Stahl traut sich das nicht zu. Aber wenn Gott mit mir ist, ja, also ich spreche auch in Universitäten oder manchmal vor 2.000, 3.000, keine Ahnung, Unternehmern, ja, da denke ich mir manchmal, Gott, wo stößt du mich hin? Aber wenn du mich da haben willst, da muss man auch helfen, ja.
Aber wenn es nicht gelingt, dann war entweder Gott nicht da oder gibt es aussichtslose Fälle. Weil ich meine, es ist ja eine Feststunde. Wenn du kommst, dann bist du ja der Gast.
Aber ich gehe ja wieder.
Aber du bist
der Lehrer, Alltag ja nicht da. Aber das wollte ich doch gerade eben sagen. Deswegen müssen wir auch immer so sein, dass es auch nachhaltig ist. Ja? Ja. Dass ich den Kindern, den Erwachsenen etwas mitgebe, wo sie etwas damit anfangen können. Ja? Also was ich zum Beispiel sehr gerne mache, ich erzähle Geschichten, von denen ich erlebt habe, wie zum Beispiel ein Schlägertyp, ja, nach meinem Vortrag so berührt wurde, ja, und gesagt hat, er möchte jetzt ein Personenschützer werden, er möchte jetzt auf andere aufpassen. Und dann hat er den er am meisten gequält hat, ja, dem hat er eine Medaille gegeben, da steht drauf, du bist wertvoll. Und diese Medaille hängt jetzt in diesem Klassenzimmer drin, ja, dass der Gefährlichste in dieser Klasse, ja, den Schwächsten geehrt hat, ja. Und das ist immer so ein mahnendes Beispiel, diese Medaille da. Oder was ich auch mal gemacht habe in einer ersten Klasse, da habe ich wirklich gedacht, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Da sitzen 20, 25 Kinder in der ersten Klasse, die sich bekriegen, ja. Bis zum geht nicht mehr. Ja. Und habe ich die Kinder gefragt, sage ich, wisst ihr eigentlich nicht, dass ihr wertvoll seid? Manchmal zeige ich auch ein Klassenfoto von mir, von der zweiten, dritten Klasse, und dann dürfen sie ja mal raten. Dann sind wir schon auf einer persönlichen Ebene. Aber wie gesagt, ich habe den Vorsatz, ich gehe heute wieder, gell. Der Lehrer bleibt ja. Und habe ich die Kinder gefragt, wisst ihr, dass ihr wertvoll seid? Haben sie mich angeschaut. Wirklich kein einziges Kind hat gesagt, ja. Wahrscheinlich, selbst wenn es eins gewusst hätte, wenn alle anderen 20 Nein sagen, dann sage ich nicht ja, gell. Und dann habe ich sie gefragt, sage ich, habt ihr etwas Wertvolles zu Hause? Und dann ging es los, ja. Der eine hat gesagt, ich habe Meerschweinchen, das andere Kind hat gesagt, ich habe einen Funkelstein zu Hause. Ich sage, stopp. Sage ich, und wenn ich jetzt bei dir ins Zimmer reingehe und klaue den Funkelstein, was würdest du machen? Da hat das Kind gesagt, dann haue ich dir auf die Finger. Sage ich, warum? Ja, der Funkelstein ist wertvoll, ja. Das Wertvollste, was ich habe. Das zweite Kind habe ich gefragt, wenn ich in dein Zimmer reinkomme, mach dem Meerschweinchen einen Knoten ins Ohr, was würdest du machen? Dann schreie ich nach Mama und Papa. Sag ich, warum? Sag ich, mein Meerschweinchen ist wertvoll, geht nicht. Dann sage ich zu den Kindern, wisst ihr eigentlich, dass ihr wertvoller seid als alle Funkelsteine dieser Welt und alle Meerschweinchen dieser Welt? Und dann schütteln die den Kopf und habe ich die Kinder gefragt, wisst ihr sogar, dass ihr wertvoller seid als ein Meerschweinchen, dessen Funkelstein verschluckt hat? Und dann hatte ich sie irgendwie, ja. Und auch vorgestern im Gefängnis, ja, ich habe, da sitzen 25 Gewalttäter vor dir und wenn du sie in der ersten Minute nicht hast, dann hast du verloren. Und was habe ich in der ersten Minute gesagt? Das, was mir meine Frau gesagt hat nach dem Unfall, ja, erzähl du den Jungs, dass sie wertvoll sind, ja, weil der Junge, der einen Unfall verursacht hat, kannte seinen Wert nicht. Das habe ich ihnen gesagt, meine Frau hat einen schweren Autounfall gehabt, deswegen bin ich heute hier, weil sie gesagt hat, ich soll hierher. Sag, eigentlich wollte ich nicht mehr, das ist die Wahrheit. Und dann habe ich noch eine Botschaft von meinem Papa, der auch im Gefängnis war. Ich soll euch von seinem Leben berichten, wie wir uns versöhnt haben. Und dann haben die zugehört. Ja. Also ich versuche immer auf einer persönlichen Ebene zu kommen, aber mit der jeweiligen Sprache von den Leuten, die vor mir stehen oder sitzen.
Und ganz praktische Frage mal, von diesen Kursen, von diesen Beratungen, von denen kannst du leben? Also du kriegst ein Honorar dafür?
Manches mache ich ehrenamtlich, weil mir es einfach wichtig ist, aber alles kann ich nicht ehrenamtlich machen natürlich. Ich habe noch eine Sportschule, ja, Und da ist es so, wer nichts hat, trainiert kostenlos. Und wer nichts hat, kriegt auch nur ein T-Shirt und Schuhe. Also betriebswirtschaftlich Katastrophe, ja. Aber es funktioniert, ja.
Also Sportschule für Selbstverteidigung.
Genau, richtig. Ja.
Und Buchautor.
Ja, aber da verdienst du nichts dran. Ja. Da verdienst du nichts dran. Ich habe gehört, dass du auch ein paar Bücher geschrieben. Ja. Bist du schon Millionär, oder?
Nein.
Na, noch nicht, oder? Nein, ich habe ein paar Bücher geschrieben. Ja. Und, aber ich bin auch einer derjenigen, die sagen, ich wollte nie ein Buch schreiben. Aber eigentlich kann ich keine Bücher schreiben. Ja.
Du hast gesagt, du hast da sehr geweint, dass du das Buch, das hier auch vor uns liegt, geschrieben hast. Ja. Warum?
Warum? Also erstmal der Journalist, mit dem ich das Buch geschrieben habe, der wohnt in Dresden, hat gesagt, ich komme zu dir in die Heimat, und mit dem war ich ein paar Tage unterwegs, und der wollte unbedingt an ein paar Stellen hin, wo ich selber schon lange nicht mehr war. Gell? Also ich bin mit ihm zum Beispiel, ich wollte mir mit 10 Jahren das Leben nehmen, da stand ich an einem Bahngleis und habe gesagt, Gott, das mag ich nicht mehr. Und dann hat er gesagt, komm, wir gehen auf dieses Bahngleis hoch. Gell? Und da stand ich da tatsächlich dann, keine Ahnung, 35, 40 Jahre später wieder auf diesen Gleisen. Gell? Und dann bist du halt in dem Moment nicht, keine Ahnung, damals vor 8 Jahren war ich 46, da bist du nicht 46, in dem Moment bist du dann Gott wieder 10. Ja? Und das hat mich schon sehr berührt. Und ich habe mir das Leben meines Vaters angeschaut. 41 geboren, sein Vater im Krieg, in russischer Kriegsgefangenschaft gewesen. Der kam 47 wieder zurück, da war mein Vater schon 6 Jahre alt, und zurück kam ein traumatisierter Mann. Und mein Vater ist nie in den Arm genommen worden, der hat nie gehört, dass er geliebt ist, der hat nie gehört, dass man stolz auf ihn ist, der wurde blutig geschlagen. Und je mehr ich die Geschichte meines Vaters gehört habe, und jetzt kommt ein Spruch von mir, ich verstehe ihn, aber verstehen bedeutet nicht einverstanden. Ich verstehe, warum er Alkoholiker geworden ist, ja, aber verstehen bedeutet nicht einverstanden. Mittlerweile verstehe ich jeden Alkoholiker, jeden. Ja. Wie zerbrochen muss ein Mensch sein, damit er flüchtet und sich betäubt. Deshalb habe ich auch viel geweint bei diesem Buch, ja, sehr viel. Ist okay, mir hat mein sterbender Mann gesagt, echte Männer schämen sich ihre Gebete und Tränen nicht.
Das ist doch auch reinigend, oder sowas?
Absolut.
Da fühlt man sich viel leichter.
Absolut. Absolut. Also ich bin wirklich in einem Reinigungsprozess drin und habe auch vor 2 Jahren, obwohl ich meine Schuld schon öfters vor Gott bekannt habe, und ich bekenne sie auch vor den Menschen, aber da hat es mich getrieben. Ich habe mir gedacht, jetzt musst du beichten gehen. Also ich muss euch sagen, ich bin evangelisch getauft, gell? Ich bin aber in der katholischen Kirche groß geworden. Ja. Ist es okay für euch? Ja. Ja, die katholische Kirche war 100 Meter von mir weg, ja. Und da bin ich immer in die Kirche, und da stand der gegeißelte Christus in Lebensgröße. Und den habe ich immer gestreichelt, ja, und habe gesagt, heute haben sie mich durchs Dorf gejagt und sie haben mich angespuckt. Und mir war immer, als würde er sagen, ich weiß, ich kenne das, ich habe das durch, ich fühle wie du. Und als meine Oma starb, die gläubig war, mit 13, wo ich 13, 14 war, da habe ich Gott den Rücken gekehrt, da habe ich mein eigenes Ding durchgezogen. Und trotzdem, das, was in meinem Leben die ersten 13, 14 Jahre mein Herz gesät wurde, das war ja immer noch da. Und 2007 hat sich dann mein Leben verändert, und dann war dieser große Wunsch da zu beichten. Da habe ich mir gedacht, du kannst nicht beichten gehen. Viele kennen mich ja, gell? Da habe ich mir überlegt, du gehst irgendwo weit weg, ja. Dann war aber ein Nachmittag, ich wohne in der Nähe vom Kloster Neresheim, wenn ich das was sage, gell? Ich hielt es nicht mehr aus, und dann ging ich ins Kloster und habe an die Klosterpforte geklopft, geklingelt, und habe dann da zum ersten Mal geistlichen meine ganze Schuld dargelegt und so viel geweint, und auch da nochmal einen unfassbaren Prozess der Reinigung und der Psychohygiene erleben dürfen. Ja, kann ich jedem nur empfehlen, die Beichte, gell, das hat mir unfassbar gut getan, ja, und wieder viel dabei geweint.
Ja. Die Beichte wird ja gerade diskutiert in Deutschland, dass sie abgeschafft werden soll zur Kommunion. Rainer, korrigiere mich, völliger Quatsch.
Ja, was heißt, ich kann nur was abschaffen, was gezwungen ist. Wir würden nie ein Kind zwingen, mit uns zu beichten, sondern wir kommen mit den Kindern ins Gespräch, und irgendwann stellst du fest, dass du schon mitten in der Beichte drin bist.
Ja, genau.
Das ist ganz einfach. Gell?
Ja.
Ich kann ihm nur zustimmen. Beichte heißt ja vom psychotherapeutischen Ansatz her Befreiung durch Selbsterkenntnis. Dass ich eben nicht nur meine Leistungen, sondern auch meine Defizite aufzählen darf. Das ist ja da draußen nicht vorgesehen. Hier darf ich es. Die Beichte wird nie sterben. Ich könnte den ganzen Tag Beichte hören, aber niemand kommt mehr in den Beichtstuhl. Der Rahmen hat sich geändert. Ich würde, glaube ich, auch nicht mehr in den Schrank reingehen, weil ich das Gespräch suche und mein Gegenüber auch sehen möchte. Und diese Bedingungen haben sich geändert, und das ist gut so. Alles hat irgendwie ein Verfallsdatum. Aber die Notwendigkeit, mein Inneres nach außen zu kehren und es ansprechen zu dürfen, eben damit nicht die Sonne über meinem Zorn untergeht. Mhm. Dafür, genau dafür brauche ich die Beichte. Und Gott sei Dank gibt es mir, ich habe es auch noch die ersten Jahre erlebt, dass Eltern bei der Beichtvorbereitung fragt, da muss mein Kind Angst haben. Soll ich jetzt sarkastisch sein und sagen, ja unbedingt, weil ich bin der Bruder vom Krampus oder was? natürlich nicht. Das hat noch nie ein Kind Angst gehabt. Das kann man alles so hervorragende Art und Weise gestalten, dass das Kind zum ersten Mal erspürt, was es heißt. Mein erstes Gespräch mit einem Erwachsenen. Wie wirklich zwei auf Augenhöhe, die über ein gemeinsames Leben reden. Und vor allem nicht nur darum, was habe ich falsch gemacht, sondern was läuft hier falsch. Mhm. In der Beichte geht es nicht darum, meine aktiven Sünden zu bekennen, sondern ich sage es ja immer in die Lossprechungsformel mit Nein, Gott, spreche dich los von allem Bösen, das dir widerfahren ist. Und dann erst sage ich, und was von dir ausgegangen ist, also deine Sünden. Aber zuerst geht es um all das Böse, das du erlebt hast. Das müssen wir schauen, was wir wegkriegen, damit du wieder frei aufleben kannst.
Halleluja.
Ich habe ein Ding, eine Frage, weil ich es hier auf dem Zettel sehe. Ich bin auch damit aufgewachsen mit dem Satz, ich habe nie was damit anfangen können, ein Angriff ist die beste Verteidigung.
Ja, also sagen wir mal so, wenn du jetzt in dem Konflikt drin bist, ja, und du merkst, jetzt hilft nichts mehr, also bevor der andere das Messer zieht, ja. Es ist zum Beispiel so, wenn einer jetzt eine Waffe ziehen würde, ja, und du hättest selber eine Waffe, dann brauchst du, man spricht hier von 11 Metern, ja, um deine eigene Waffe zu ziehen, selbst wenn du eine Schusswaffe hast, ja, alles, was unter 11 Meter ist, hast du keine Chance, gell.
Also in der Trambahn, mit der das Messer zieht, so wie in Solingen oder wie in Mannheim,
hast du keine Chance, ja. Bewaffnete Angreifer. Also ich sage immer, deine Überlebenschance vielleicht maximal bei 1%. Und selbst wenn du an diesem 1% intensiv trainierst, wie ich mein Leben lang, habe ich vielleicht 2%. Aber im Grunde genommen habe ich keine Chance. Ja. Deshalb diese Leute, also diese Umgebung und die Menschen sehr gut beobachten, ja, und diese angriffsvorbereitenden Maßnahmen zu erkennen, ja. Wenn sich da zum Beispiel, wenn der Aggressor ja immer schneller wird in dem, was er sagt, und seine Sätze werden abgehackt, dann bereitet er sich vor, ja, dann ist er wie so kurz vorm Höhepunkt, ja. Und wenn er sich da dabei noch an die Nase fasst und den Schweiß abwischt, dann weißt du, jetzt knallt's gleich. Und wenn ich diese Sachen erkenne, und du kannst nicht mehr abhauen, es ist niemand da, der dir hilft, deine Worte helfen auch nicht mehr, dann musst du präventiv.
Da habe ich ein paar Dinge gelernt. Erstens mal laut werden, ihn laut ansprechen, genau. Dann mit sie ansprechen,
nicht mit
du, wenn sonst meine, die Leib mir sind alte Spätzle, genau. Und streiten uns, ne? Dann Aufmerksamkeit erregen, genau. Durch mein Umfeld.
Kommt drauf an, wo du bist auch.
Ja, das hat man gesehen, ja. In Würzburg, wo das war, wo diese Messerattacke war, wo dann andere dazugekommen sind und mit Stühlen den Angreifer abwehren können.
Also wenn eine Waffe hat, immer etwas gegen zwischen dir und dem Angreifer bringen, das war sehr gut in Würzburg.
Und vor allem den Leuten auch nicht sagen, ich mutiere ja nicht von einer Sekunde zur anderen zum Bruce Lee, sondern ich bin immer nur ich. Ich kann immer nur mit dem, was ich bin, mich verteidigen.
Aber mit dem, was du bist, du hast wahrscheinlich so viel Energie in dir drin, sobald du liebst. Ja? Also wenn ich eine Mutter frage, würdest du dein Kind beschützen? Ja, wenn es 3 Leute umzingeln, na klar, sei wenn 10, ja klar. Ja? Ich würde immer kämpfen, ja, und du setzt auch Kräfte frei. Ja? Ich glaube, Liebe ist auch wirklich so ein Indikator, ja, wie viele Kräfte du im Prinzip, wenn der andere dir wichtig ist oder du dir selber, ja, dann kannst du wahrscheinlich Kräfte freisetzen, wo du gar keine Ahnung gehabt hast. Ja?
Und jetzt nochmal in den Schulalltag rein oder am Sonntagnachmittag am Fußballplatz, am Spielfeldrand. Wir reden immer von den Kindern, von der Aggression der Kinder, aber ein wichtiger Teil fehlt, das sind die Eltern. Ich stehe oft immer wieder mal, nicht oft hier und da mal auf so einem Fußballfeld und höre nur die Eltern ab, wie die Kinder da antreiben. Ja. Gerade, dass sie nicht sagen, hau am Schiri eine rein. Haben wir jetzt, wie lange hat das gedauert, bis jetzt diese Regel seit der EM durch ist, dass nur noch der Kapitän mit dem Schiedsrichter diskutiert? Das hätte man da vorher drauf kommen können und dann in der Rudelbildung entsteht. Wie kommst du an die Eltern ran?
Aber das ist ein gesellschaftliches Problem.
Ja, aber kommst du ran, wenn du in der Schule bist?
Wenn ich einen Elternabend habe, dann sage ich es den Eltern. Ja. Aber auch in Liebe. Ja. Und dass die Kinder, du lebst ja deinem Kind nicht nur vor, wie bist du Vater und Mutter, sondern wie bist du auch Sohn? Wie bist denn du Tochter? Wie bist denn du Nachbar? Wie bist denn du Bruder, Schwester? All das leben wir unseren Kindern vor.
Wir sprechen von Helikoptereltern, von, was haben wir denn, Schneeräumeltern, ja. Also die alles aus dem Weg räumen und so weiter. Beginnt nicht da schon eine Fehlform der Erziehung, dass sie das Kind sozusagen von allem fernhalte, was sie so eine Belastung
vielleicht... Möchte die Leute aber auch nicht verurteilen. Ja. Willst du da ernst nehmen? Warum ist das so? Weil unsere Medien von morgens bis abends uns suggerieren, wie schlimm die Welt ist. Ja, wir wissen zum Beispiel, dass es weniger Verkehrstote gibt wie vor 30, 40 Jahren. Ja? Und trotzdem packen wir unser Kind in Watte. Ja, weil wir Angst haben, dass etwas passiert. Ja. Und das ist ja das Gefährliche. Wir haben das so mit einem Freund von mir heute auch besprochen. Es gibt da zwei große Kräfte auf dieser Welt. Das ist Liebe und Angst. Ja. Ja, ich kann mein Kind in Liebe erziehen oder mit Angst erziehen. Aber wenn ich mein Kind mit Angst erziehe, werde ich eines Tages wahrscheinlich ein ängstliches Kind haben. Ja. Liebe. Und Liebe lässt halt auch los und engt nicht ein und traut dem anderen auch etwas zu.
Aber haben wir den Kampf nicht schon verloren angesichts der Gewalt in den sozialen Medien?
Ja, da auch, gut, dass du das sagst, da habe ich eine ganz, ganz große Bitte an die Menschen draußen. Ja. Ich kann es nur wieder mit einer persönlichen Erfahrung berichten. Mein Vater, wenn er früher heimkam, dann musste er 8-9 Stufen bis zur Haustür hochgehen. Und ich habe von unserer kleinen Bruchbude aus in seine Augen geschaut. Ich habe das aufgesaugt. Und dann wusste ich, wie der Tag weiterging. Und dann, wenn ich mir nicht sicher war, dann habe ich gewartet, bis er mit meiner Mama spricht. Ich habe an der Wohnzimmertür gelauscht. Und spätestens dann, am Klang seiner Stimme und im Blick in seine Augen, dann wusste ich, wie ich dran bin. Wenn wir heute irgendetwas zu sagen haben oder jemanden auch kritisieren möchten, ja, dann bitte persönlich, damit der andere in deine Augen schauen kann und den Klang deiner Stimme hört. So wird es immer weniger Missverständnis und Streit geben. Aber es ist ja nicht nur Krieg im Nahen Osten oder in der Ukraine, es ist Krieg im Internet, wie du gesagt hast. Da wird auch geschossen. Nur diese Wunden sind nicht sichtbar. Aber manchmal sind diese Wunden noch schlimmer als jede körperliche Wunde. Und da müssen wir wieder drauf schauen, dass, und wir werden ja, so steht es in der Bibel, für jedes Wort Rechenschaft ablegen.
Ich sage es immer meinen Jugendlichen, wir diskutieren nicht über WhatsApp, nicht über Facebook. Genau. Wir diskutieren face-to-face, wir informieren uns nur
meine über Botschaft.
Das nächste Gespräch, weil es ist so leicht, etwas geschrieben, wenn ich dich nicht anschauen muss, und dann steht es aber und ist nicht mehr auszulöschen. Genau. Und das ist, glaube ich, ein logisches Argument, das jeder irgendwie annehmen kann.
Und vielleicht noch etwas, weil ich auch mit vielen Firmen zu tun habe und sehr viel mit der Polizei. Die Leute, also Firmenbesitzer, die heute jemanden einstellen, ja, du kannst eine schöne Bewerbung schreiben, ja, die kann ich auch von jemandem schreiben lassen, ja. Aber wenn die Leute wissen wollen, wie du drauf bist, na, gucken die mal bei Facebook, geben deinen Namen an, oder bei Instagram, da sehen die, in welchen Gruppen bist du unterwegs, was gibst du für Kommentare ab, bist du teamfähig, bist du beleidigend, bist du verletzend, ja. Und so, das, was du hier gesät hast, das wirst du ernten. Und dann kann es auch sein, dass die Leute sagen, den wollen wir gar nicht haben, ja. Der vermasselt uns die Firma da.
Lieber Michael, jetzt zum Ende des Podcasts. Wir beschweren uns immer, was nicht funktioniert oder was schlecht in den sozialen Medien ist. Zum Schluss wollen wir mit so einem Hashtag mehr davon. Wo wünschst du dir, dass
was?
Es mehr
Hashtag? Davon? Was Hashtag? Ich weiß immer nicht, was es heißt.
Mehr davon, ne? Achso, das ist so moderne Sprache. Ja. Du hast gesagt, moderne Sprache, einfache Sprache. Ja. Mehr davon. Wo wünschst du dir positiv? Wir wollen mit was Positivem enden, dass wir mehr Positives in unserer Menschheit haben. Ja. Ein positives Projekt, irgendwas.
Also, jeder Mensch sehnt sich nach diesen zwei Worten. Du bist geliebt. Ich bin stolz auf dich, ja, dass wir das öfters wieder aussprechen. Komm aus Baden-Württemberg, da gibt es diesen Satz, nicht geschumpfe, ist gemuckloppt. Komischerweise wird auf Beerdigung so viel gelobt wie nie zuvor, ja, dass wir das, was wir auf einer Trauerrede von uns geben, dass wir das zu Lebzeiten den Leuten wieder sagen. Und womit ich Kinder und Jugendliche ganz oft erreiche, ich frage sie manchmal, hast du schon mal jemanden beschützt? Und sie sagen, ja, und sag, wie war das? Ja, heldenhaft, ja, toll, prima, sag, kennt ihr Robin Hood? Ja, Highlander, Gladiator und so weiter. Sage, und? Es ist ein schönes Gefühl. Ja, es ist cool. Also, ich bin heute wieder weg, aber ihr seid Personenschützer. Es ist so schön, aufeinander aufzupassen. Ja? Auf dich und auf die anderen. Ich verlasse mich auf euch. Ja? Und oft, da passiert was. Ja? Aber ich bin ja nur einer, der einen Samen aussät. Der Rest muss zu Hause gelebt werden, in den Medien gelebt werden, in der Schule. Ja? Aber ich kann nur Liebe von mir geben und der Rest hoffe ich drauf, dass die Menschen dann, wenn Gott sie erreichen möchte, dass sie es zulassen. Man kann ja auch die Liebe Gottes ablehnen. Das ist ja auch so gesehen völlig in Ordnung. Liebe darf man ablehnen. Ja.
Aber ich glaube, Rainer, das sagst du auch, das war halt ein Podcast voller Liebe, voller Herzkraft. Ich bin richtig erstaunt, was da für ein toller Inhalt war.
Und das in meiner zweiten Lieblingsstadt, gell? Ich bin ja, darf ich das hier sagen, oder? Seit ich ein kleiner Junge bin, bin ich Sympathisant vom FC Bayern München. Darf man das hier sagen? Bist du ein 60er, oder?
Die 60er mag ich versöhnungsbereit.
Aber ja, meine erste Autogrammstunde war 1979 mit drei Spielern von 60. Franz Gerber, Jupp Kapellmann und Heinz Flohe, sechste, meine ersten Autogramme.
Ich sage immer, ja. Löwen, wir sind nur einmal Meister geworden, aber von diesem Titel reden sie alle.
Schön.
Die Roten werden nur Meister und
keine Na, aktuell auch nicht mehr. Hat sich alles verändert in Bayern.
Ja, und wir zwei kommen ja super miteinander aus. Ja, siehst, das funktioniert. Das
funktioniert super. Ich sage, vergelt's Gott für die tolle Zeit, vergelt's Gott für die Inhalte. Wir hören uns wie immer jeden Monat wieder hier im Pausengong-Podcast, immer zum ersten des Monats live, überall, wo es Podcasts gibt und im Kirchenradio.
Das war Pausengong, der Bildungspodcast der KIG Bayern. In Kooperation mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Ja!